Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Das Leben ist jetzt, die Real Life Guys. Und ich bin auch ein Real Life Guy, denn ich fasse mich gerade hier oben zumindest an und ja, ich existiere wirklich. Lida, bist du auch am Existieren?
Absolut, ich bin real hier und real am Leben.
Wunderbar. Wir beide konnten uns diesen Film im Vorfeld angucken. Wenn ihr euch ihn angucken wollt, dann müsst ihr nicht mehr lange warten. Am 16. Januar startet er in den deutschen Kinos. Ob ihr euch ihn angucken solltet, das wollen wir euch hier mit diesem Podcast erklären. Und wir fangen ganz klassisch an. Lieder, worum geht's eigentlich?
Es geht um den Aufstieg und das Prominentwerden der drei, dann nach zwei tragisch frühen Todesfällen inzwischen nur noch einem Geschwister, die einen YouTube-Kanal über Do-it-yourself-Projekte ins Leben gerufen haben. Und zwar war das vor gut, ja, jetzt inzwischen schon 9 Jahren, ich hätte fast 8 Jahre gesagt. 2016 haben die Zwillinge Johannes Mickenbecker und Philipp Mickenbecker zusammen mit ihrer Schwester Elisabeth, genannt Ellie, den The Real Life Guys YouTube-Kanal ins Leben gerufen. Und da zeigen sie, wie sie daheim aus allen möglichen Sachen in ihrer Freizeit kuriose Gefährte, abenteuerliche Experimente und dergleichen zusammenbasteln. Und das hat viele, viele Klicks und Likes und Zuschauende generiert, so dass dann bald auch richtig Prominenz für die drei abfiel mit allen möglichen Kooperationen, Sponsoring und nun auch einem Kinofilm, der sich genau dieser Geschichte widmet, die eben nicht nur fröhlich ist, denn zum einen ist die Schwester tragisch früh bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen, zum anderen hat Philipp leider seine Krebserkrankung nicht überlebt und ist dann auch schon in jungen Jahren daran verstorben, sodass heute eben nur noch Johannes der letzte der drei Geschwister ist.
Vielen Dank. Lida, gehe ich richtig in der Annahme, dass es dir genauso geht wie mir, nämlich dass du von diesen Real-Life-Guys im Vorfeld nichts wusstest?
Absolut. Ich bin keine große YouTube-Guckerin. Das hat nichts mit irgendwelchen Prinzipien oder Feindseligkeiten oder dergleichen zu tun. Ich gucke einfach beruflich als Filmkritikerin bereits genug Filme und habe dann nicht so ein großes Bedürfnis, mir in meiner Freizeit noch YouTube anzugucken.
Hattest du das Gefühl, dass du nach der Sichtung des Films so richtig verstanden hast, was sie da eigentlich tun? Weil mir ging es so, okay, ihr baut irgendwie aus Badewannen Flugzeuge und U-Boote, okay, schön ist, aber so richtig verstanden, warum und wie, das kam bei mir nicht an. Natürlich, sie werden ja auch erfolgreich und es geht ja auch ums liebe Geld. Dazu kann man dann später was sagen. Aber ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass der Film es hinbekommt, mir so richtig zu erklären, was genau machen die da eigentlich. Das war für mich immer mehr Behauptung als wirklich umgesetzt. Wie war es da bei dir?
Ja, da fangen wir schon an bei dem, was diesen Film zum Teil problematisch ist vielleicht ein hartes Wort, aber sicherlich fragwürdig macht, nämlich, dass hier immer wieder behauptet wird, die drei wollten junge Menschen, und das wird auch mehrfach so gesagt, damit dazu anregen, aktiv zu werden, mal rauszukommen, nicht nur vorm Computer oder vor der Glotze zu sitzen und was selber zu machen. Aber das Kuriose ist, dafür muss man ja erstmal die ganzen Videos gucken. Also dieses Ding so, guck dir Videos an, damit du rauskommst, ist ein bisschen, naja, und wenn man jetzt selbst aber sagt, na gut, die Leute gucken das Video und machen das nach, da sind wir bei einem Aspekt, der mich sehr gestört hat, der im Film nie so richtig anerkannt wird, nämlich, dass man alle möglichen Privilegien und vor allem die materiellen und lokalen Gegebenheiten braucht, um das realisieren zu können. Man muss sich nämlich jede Menge Materialien und Werkzeuge erstmal dazu zulegen, um das sich irgendwie umzubauen. Dann hat nicht jeder eine Garage, einen großen Hof, eine Familie, die ein Haus mit Garten hat, wo man all das mal eben aufbauen kann. Also ich hier in meiner Einzimmer-Mietshauswohnung ohne eigenen Garten oder dergleichen, wo soll ich hier bitte erstmal anfangen, an der Badewanne oder sonst irgendwas rumzuschrauben, ja? Die meisten haben ja kaum eine ein Quadratmeter Dusche, geschweige denn Badewanne, dann braucht man für die meisten Projekte mehrere Leute. Also vieles ist von einer Person allein gar nicht umsetzbar. Und die ganzen Tests, Flüge und Testfahrten, die die da machen, die sind dann auch nicht immer ungefährlich, wie man in einer Szene auch sieht. Dafür ist dann auch freies Gelände besser geeignet, denn mit einem selbstgebauten Go-Kart mal eben über den Kudamm donnern, da glaube ich, gewinnen doch die Auto- und Busfahrer in Berlin.
Ja, ich habe ja heute, True Story, bei einem Freund in der Garage gestanden und habe mit ihm einen Trockner auseinandergebaut. Also ich habe da jetzt wenig Spaß dran gefunden. Vielleicht ist auch das der Grund, warum ich mit den Real-Life-Guys nichts anfangen kann. Ich habe mir den jetzt nach dem Kinofilm mal das Kanal so ein bisschen angeguckt. Und ich muss sagen, so wie die Jungs dargestellt werden, also ich fand die größtenteils unsympathisch, ganz ehrlich. Ich meine, ich finde es nicht schlimm, wenn die Hauptfigur oder die Hauptfiguren unsympathisch sind, ja. Problematisch wird's für mich halt, wenn die Figuren unsympathisch und uninteressant sind. Und leider Gottes sind das die beiden Jungs, genau wie ihre Schwester Ellie für mich. Und es ist schon hart, wenn eine filmische Figur, das Interessanteste, was ihr zustößt, ist, dass sie tödlich erkrankt. Also ich finde den Film, was die Figuren angeht, sehr bieder, sehr konservativ, sehr reaktionär und vor allem unglaublich öde.
Ja, das ist er auch in jeder Hinsicht. Und das, was diesen Film eben besonders kritisch macht, ist, wie er ganz, ja, nicht immer, gar nicht immer so latent, aber wenn man bedenkt, dass er ja ein sehr junges Zielpublikum hat, durchaus effektiv und raffiniert da christliche Ideologien vermittelt und die hier, also fast so eine Art Missionierungsfilm schon ist und auch hier einige Sachen verschweigt oder in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Zum Beispiel wird ausführlich im Film dargestellt, wie die drei vermeintlich dann sich von Sponsoren, die dann praktischerweise übrigens durch die einzige Person of Color, also die einzige farbige Frau, die schwarze Frau, die wir in diesem Film sehen, ist denn die geldversessene potenzielle Werbedeal-Verhandlerin und Managerin aus der Stadt, die dann gekündigt wird, was dann so suggeriert, dass die drei das nur mal eben so zum Spaß machen und gar kein Geld von größeren Projekten und Firmen annehmen würden, was aber überhaupt nicht der Fall ist. Also die hatten, was weiß ich, Kooperationen mit Baumärkten, mit größeren Fernsehkanälen und so weiter. Also alles Mögliche, das ist überhaupt nicht so, dass sie das eben mal so abgelehnt haben, sondern die haben schön weiter das Geld genommen und hatten ja auch schon ziemlich viel Kohle von der Familie hier. Und zum Beispiel Warner Brothers hier, die hatten auch ein Projekt mit denen, also jede Menge Sponsorgelder, nur sehen wir da überhaupt nicht. Und wir sehen auch nicht, wie ausgewählt wird, wer denn zum Beispiel da eben als Organisation zum Beispiel kooperieren darf. Denn die haben einmal zusammengearbeitet mit einer Organisation namens Samaritan's Purse. Und das war im Juli 2021. Und Samaritan's Purse ist nicht so unumstritten. Ich wusste genau, dass ich den Namen irgendwo schon mal gehört habe. Und aha, ja, das sind eine dieser Organisationen, die eine extrem LGBTQAI-plus-feindliche Agenda haben. Nun gibt es wenige queer-freundlich-christliche Organisationen, aber auch nicht so viele, die so queer-feindlich sind wie Samaritan's Purse. Und wenn man mit denen zusammenarbeitet und sich aus so vielen Organisationen diese aussucht, dann sagt das schon einiges aus. Aber davon hat der Film uns natürlich nichts verraten.
Ja, ich muss sagen, die von dir erwähnte Person, diese Frau, diese Marketing-Managerin, die die Jungs halt dazu in Anführungszeichen zwingen möchte, endlich mal Kohle zu machen, alleine wie die halt auch dargestellt wird. Die kommt mit einem Porsche da angefahren, wirkt auch total überheblich. Und ich dachte mir, okay, ich kann es ja verstehen, dass ja diese Jungs so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, überspitzt als Helden darstellt, ja, aber das war mir einfach zu dumm, das war mir zu billig. Also der Film, der gibt sich ja wirklich überhaupt gar keine Mühe, was seine Erzählung auch angeht. Diese Figuren haben keine Ecken und Kanten, gar nichts. Das war wirklich ganz, ganz schlimm, sich das anzugucken. Und vor allem, der Film, ich fand den einfach, sorry, er sah pottenhässlich aus. Der sah nicht aus wie Kino, der sieht aus wie so ein Streaming-Titel. Color Grading fand ich furchtbar. Und was ich auch wirklich furchtbar finde, dass der Film sein Publikum konsequent und durchgehend für absolut dumm verkauft, wenn es um das Thema Emotionen geht. Es gibt keinerlei emotionale Szene, die nicht mit irgendeinem Drohnenshot und irgendeiner Marschrichtungsmusik unterlegt wird. Der Film ist so manipulativ, was das angeht. Ich konnte irgendwann einfach nicht mehr. Ich fand, es war wirklich grausam. Wirklich extrem grausam. Wenn ich mal wieder sehen muss, dass diese Real-Life-Guys mit ihren Kumpels und Freundinnen da an irgendeiner Klippe stehen und die Drohne dreht sich um sie rum und dann zu wieder um sie. Ich, irgendwann war auch mal gut. Das fand ich wirklich ganz, ganz schlimm.
Ja, also das zuerst dachte ich tatsächlich, es sei so eine Art Technik, dass der Film selbst den Look eines YouTube-Clips haben sollte, aber das wurde denn nicht konsequent durchgezogen und war auch offenbar keine Absicht, sondern eben, wie du sagst, das Ganze wirkte wie ein billig gemachter TV-Film und auch viele der Szenen und Dialoge, so Stichwort Erklärdialoge und natürlich keine Form, also es gibt nicht die kleinste Form an irgendwie, ich will noch nicht mal von charakterlicher Kritik reden, sondern einfach nur Menschlichkeit oder Komplexität. Das ist einfach nur eine maßlose Idealisierung dieser Figuren, wo man sich wirklich denkt, kein Mensch ist doch so perfekt. Also gerade Jugendliche sind doch auch mal arschig. Das wissen wir doch alle. Jeder, der schon mal jugendlich war, wie du und ich, der weiß oder die weiß, dass man sich auch mal irgendwie scheiße verhält und nicht immer nur vorbildlich. Aber davon sehen wir gar nichts. Egal, ob du die Eltern von den beiden hast, die Mutter und den Vater, die sind die perfekten Eltern, die sind das perfekte Paar mit dem perfekten Haus, dem perfekten Garten und drei perfekten Kindern, die ein ganz tolles Projekt stemmen und damit ganz viele Leute inspirieren. Und oh, also das ist wirklich, das steht einem irgendwann bis oben, ich sag jetzt so bis hier, ne? Ihr seht nicht, wie hoch ich meine Hand halte, aber so lang sind meine Arme.
Lieder ist 1,60 Meter. Ja. Was ich auch noch sagen muss, und ich bin normalerweise nicht dafür, mich irgendwie lustig zu machen oder irgendwie den Finger auf irgendwelche schlechten Schauspieler zu zeigen. Aber ganz ehrlich, diese Richard Fuchs und Anton Fuchs, die diese Mickenbecker-Zwillinge spielen, es tut mir leid, das sind keine guten Schauspieler, zumindest nicht hier. Der ganze Film ist darstellerisch sehr schlecht bis fast schon, ich würde sagen, desolat. Ich fand's wirklich teilweise krass, wie schlecht das auch gespielt war. Und ich sag sowas nicht vorschnell, aber das war auch wieder, ja, im Zeugnis höchstens eine 5-, für mich zumindest.
Das war bei mir tatsächlich auch der Fall, dass ich mehrfach wirklich entsetzt davon war, wie schlecht das Schauspiel war, zumal ja hier eine große Produktionsfirma dahinter steht. Das ist eben kein irgendwie kleines Independent-Projekt oder so, wo man sich sagt, okay, die haben vielleicht nicht solche großen Casting-Möglichkeiten gehabt. Aber das ist einfach unterirdisch und auch die Dialoge waren also sowas von plump dahergesagt und wirkten so unnatürlich in ihrer Ausformulierung. Also eine Art von Sprachdynamik, die niemand hat, dann auch wie die ganze Krankheit Philips als so eine Art Sprungbrett zur Religion benutzt wird und immer wieder impliziert wurde, ja und hier ist Gottes Wille und da ist Gottes Weg und da sollte man eben anmerken, dass Johannes auch also eine Art Semi-Autobiografie verfasst hat, die auch ein halber Glaubensweg ist. Das ist natürlich seine persönliche Sache, aber gerade dadurch, dass das ja aktiv promoted wird, einmal im Film und einmal auch in der, also da haben wir ja ein Beispiel genannt, ja den Kooperationen dieser Kids, dadurch hat das ja auch wird das ja von ihm selber aktiv in die Öffentlichkeit getragen und dadurch muss man das dann auch bewerten. Und eben, wie gesagt, ich möchte diesen einen Punkt noch bezüglich dieser Organisation Samaritan's Purse, mit der die zusammenarbeiten. Also das ist auch eine extrem islamophobe Organisation. Ja, es ist nicht nur, dass sie so queerphob ist, sie ist auch islamophob. Und wenn ihr jetzt sagt, aber diese Organisation hat ja ganz viele Hilfsprojekte gemacht. Ja, und bei diesen Hilfsprojekten gab es dann so tolle Aktionen, wie dass sich die Opfer erstmal eine Predigt anhören mussten, bevor sie dann irgendwie was zu essen oder die Care-Packages bekommen haben. Also deren Anführungsstrichen Hilfsorganisationen sind fast immer Missionierungsorganisationen. Und es gab sogar mehrfach Klagen gegen diese Organisation, weil sie sich in politische Geschäfte eingemischt hat mit ihren Aktionen. Also zutiefst suspekt. Und das passt sehr, sehr schön dazu, was dieser Film versucht, nämlich einfach so eine vermeintlich fröhlich inspirierende Geschichte von Geschwistern, die was Kreatives machen, erzählen und dabei dann schön missionieren, schön die Glaubensbotschaft. Ja.
Ich möchte eins sagen, also wenn ihr da draußen dem Christen seid, ist das absolut okay. Weil, ihr habt es gerade rausgehört, Lida ist nicht christlich, Lida glaubt an den heiligen Bubble Tea, ich bin nicht christlich, ich glaube an nichts außer mich selbst. Aber wenn aber wenn ihr Christen seid, mich würde ja es aufregen, dass so ein Film entsteht. Also der wirkt ja auch gar nicht wirklich frisch oder frech oder irgendwie. Wer ist das Zielpublikum? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass junge Leute diesen Film sehen und sich denken so, oh, der ist ja richtig abgefahren. Der ganze Film wirkt so, als ob die Leute, die den gemacht haben, junge Leute begrüßen mit so Phrasen wie, na ihr lause Jungs. Also das ist so ein gestriger Film. Furchtbar. Also, was die da angesprochen hat, da gehe ich komplett mit. Aber auch abseits davon, der ist so elendig bieder einfach. Der wirkt so gewollt auf cool getrimmt. Das ist furchtbar. Wirklich, als ob so ein alter Sack wie ich so tut, als ob ich jetzt einen coolen, hippen Film für 16-Jährige drehen würde. Ganz, ganz schlimm.
Ja. Das trifft absolut zu. Und was wir eben auch nicht sehen, ist zum Beispiel, wie stark die schwere Krankheit Philipps eingesetzt wurde, um dem YouTube-Kanal Popularität zu verschaffen, was auch durchaus ambivalent ist. Also es ging teilweise dann mindestens genauso um seine fortschreitende Krebserkrankung wie um das Basteln. Natürlich kann man sagen, klar, das sind Geschwister, es ist ein entscheidender Teil seines Lebens und er hat das Recht, das so zu behandeln. Aber das war eben auch immer verbunden wieder mit einer krassen Glaubensmessage. Erst als es eine Besserung seiner Erkrankung gab, hieß es, Gott hat ihn wieder geheilt und hat ihn wieder auf die Beine gestellt. Als dann der Rückschlag kam, dann war es offenbar nicht Gott, der dahinter steckte, aber wie auch immer. Aber auch, dass dieser Kanal, der hat ja 1,7 Millionen Follower oder so und dass ein ganz großer Teil davon junge, konservative Christen sind. Auch davon erfahren wir nichts. Also, dass das zum Beispiel ein sehr genaues Zielpublikum ist. Oder dass diese Jungs und ihre Schwester jede Menge Medienauftritte hatte. Zum Beispiel gab es eine ganze NDR-Doku über Philipp. Dass die x-mal in Talkshows waren. Davon sehen wir gar nichts. Das wirkt so wirklich, als ob die wirklich nur da ihr YouTube-Ding machen und sonst nicht weiter, gar nicht an Öffentlichkeit und Ruhm und dergleichen interessiert sind. Waren sie aber und ist der verbliebene Johannes offenbar immer noch sehr. Also da wurden, keine Ahnung, wenn ihr auf deren Webshop klickt, da findet ihr Sweatshirts, auf denen so Bibelsprüche stehen. So, Jesus is my coach. What the fuck?
Okay, wenn da jetzt ein Bild wäre von Jesus aus dem Mittelbaufstieg, könnte man sagen, ich bowle gern.
Ja, das wäre noch akzeptabel. My bowling coach. Jesus is my bowling coach.
Okay, ich hätte auf meinem Zettel nichts mehr stehen, außer Fazit. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, Fazit können wir machen, in Gottes Namen.
In Gottes Namen, okay. Ich fange mal an, ja, Film war nicht gut. War stellenweise dröge, war komplett bieder, sah furchtbar aus, war auf eine ungute Art manipulativ, weiß nicht, wie man wirklich Emotionen rüberbringt, schlecht gespielt, war einfach nichts. Und ich hoffe wirklich sehr, dass der nicht erfolgreich wird und das irgendwie so trendlos stößt, denn ich habe wirklich keine Lust, dass Filme oder Kinofilme zu YouTube-Kanälen das neue Ding werden. Ich glaube, das möchte ich nicht haben. Wobei es da draußen vermutlich den einen oder anderen interessanten Kanal gibt und auch, das sei gesagt, die Grundgeschichte ist ja wirklich stark und sehr tragisch und emotional, aber was sie daraus gemacht haben, ist einfach Moppelkotze. Tut mir leid, für mich eine ganz, ganz klare Nicht-Empfehlung für das Leben ist jetzt. Lida, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ein Missionierungsfilm getarnt als dreifaches Biopic, schlecht getarnt zudem, schlecht gespielt, unschön und amateurhaft inszeniert, wirkt wie ein religiöser Schulfilm mehr als Unterhaltung, also hat wirklich auf keinem Level irgendwas zu bieten. Selbst wenn ihr Fans der ursprünglich ja mehr technikaffinen Videos wart, ist es fraglich, ob euch das unterhalten wird. Und ich kann euch nur sagen, schaut mal ein bisschen genauer hin, was da eigentlich dahinter steckt von der christlichen Bewegung, der die drei und jetzt der verbleibende Johannes noch angehören, wie erzkonservativ, erzreaktionär das ist und wie tief die da drin verstrickt sind. Also wie gesagt, das ist nicht so, dass da einer privat religiös ist und dann vielleicht mal irgendwie eine Kreuzkette trägt. Das ist richtig inzwischen ein ganz, ganz großer Hauptteil dieses Medienprojekts, das da Millionen von jungen Menschen erreicht und die alle auf eine sehr konservative Schiene zu lenken versucht. Und das muss und sollte man absolut kritisch sehen.
Gut, ihr Lieben, dann sind wir hier durch. Die Lieder und ich, wir basteln uns jetzt aus einer Badewanne und einem Toaster eine Britzelmaschine. Wenn wir uns also nicht mehr melden, dann wisst ihr, wir waren erfolgreich. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes, Podcast und Kommentare gibt. Also hinterlasst gerne einen. Außerdem haben wir natürlich auch eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de, und ihr könnt gerne mal in den Shownotes vorbeischauen. Da findet ihr auch die Links zu unserer Discord-Seite, wo ihr uns gerne auch Feedback hinterlassen könnt. Ich sage tschüss und Lida gebührt das letzte Wort, und danach werdet ihr vermutlich die Stille Gottes hören. Tschüss.
Ja, bevor ihr die Stimme Gottes hört, sage ich euch noch, also, wenn ihr Samaritan's Purse schon kanntet, kanntet ihr vielleicht noch nicht Hoffnungswerk e.V., auch ein evangelikaler Verein, den man mal am besten googeln sollte und ein bisschen gucken, wofür die so stehen und wofür hier die Real Life Guys sich einsetzen, denn wie gesagt, das sind mehr Real God Guys als Real Life Guys. Macht's gut, Leute!